Herzlich willkommen beim ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Heute bei Staffel 1, Episode 4 beim Buchstaben D. Und ich fange auch gleich mal an.
Hallo, ich bin auch noch da.
Entschuldigung, bitte. Der Patrick ist
nicht bei mir. Leg los. Ich freue mich.
Genau, beim Buchstaben D. Ich habe heute mitgebracht einen Film, der es in seiner Zeit schwer hatte, weil er dummerweise vor einem der größten Blockbuster der Ende der 90er Jahre rausgekommen ist und auch noch im Science-Fiction-Genre war. Ich rede heute nicht über die Matrix, sondern über Dark City von Alex Proyas aus dem Jahre 97. Beziehungsweise 98.
98, ja.
Ja, hier im Lexikon des internationalen Films steht 97 und in der IMDb steht 98. Und ich meine ja auch, dass 98...
Das war 98,
ja. Glaube ich schon auch. Ja, Dark City, schwieriger Film eigentlich. Ich erzähle mal kurz, um was es geht, beziehungsweise was das Lexikon drüber schreibt. Eine futuristische Stadt, die in immerwährender Nacht gehüllt ist, wird von totenblassen, schwarz gekleideten Unterweltwesen beherrscht, die per Gedankenkraft in die Seele der Menschen eindringen und ihre Erinnerungen stehlen. Ein Fantasy-Mix aus Science-Fiction, Horror- und Gangsterfilm mit starken Anklängen an den Film Noir. Zwar beeindruckt der Film durch die außergewöhnlichen Spezialeffekte sowie die sehr suggestive Musik, findet aber durch die eklektizistische Zusammenstückelung von Gedanken und Versatzstücken hinaus zu keiner eigenständigen Aussage. Ab 16. Ja, ich möchte dir ein bisschen widersprechen. Also im Grunde genommen, sie schreiben schon mal eins der absoluten Highlights von Dark City, das ist die Stadt oder die Atmosphäre, die dadurch entsteht. Und für mich vielleicht ein bisschen mehr Metropolis als Film Noir, aber er klaut schon. Dark City klaut sehr viel aus dem, was sie auch wirklich gesagt haben. Gut, Fantasy jetzt vielleicht weniger, Horror debattierbar. Gangsterfilm weiß ich jetzt auch nicht sonderlich, aber wirklich Film Noir, Mystery in einer Stadt so ähnlich wie Metropolis oder Fritz Langs Metropolis, so kann man, würde ich das eben umschreiben, das Ganze. Ich weiß nicht, wo sie das Horror her haben. Ich meine, es gibt schwarz gekleidete Wesen in diesem Film, The Strangers heißen die. Mich haben die immer so an Momo erinnert, von Michael Ende.
An die grauen Herren, ja?
Die grauen, ja, wollte ich gerade fragen, wie hießen denn die? Ja, die grauen Herren. Oder? Die hatten da, sah so ähnlich aus.
Ja, ja.
Und was mich da auch immer fasziniert an dem Film, ist eben diese Atmosphäre, gerade am Anfang, als wir auch als Zuschauer genauso wie unser Protagonist John Murdoch, gespielt von Rufus Sewell, nichts weiß und wirklich ja auch in die Geschichte geschmissen wird, aufwacht in einer Badewanne neben einer Leiche und er hört, dass eben die Polizei im Anmarsch ist. Also hier, was da auch visuell ist es super gemacht und was Alex Proyas da für eine wirklich eine Stimmung schafft, das ist schon großartig. Und vor allem, als dann wirklich diese Strangers zum ersten Mal auftauchen, das ist toll. Was den Film ein bisschen altern lässt, also zwar schreibt er das Lexikon, außergewöhnliche Spezialeffekte, also die sind jetzt nicht mehr so außergewöhnlich. Also gerade die computergenerierten. Das Tolle ist eben auch halt die Stadt. Das ist ein großes Modell, das sie dann verändert haben. Also muss auch sagen, diese Strangers, die verändern die Stadt immer wieder. Und das sind wirklich ganz tolle Sequenzen mit einer tollen Modelltricktechnik, die da dabei ist. Also über die Story mag ich gar nicht so viel erzählen. Es ist eine, ja, Murder-Mystery. Und der Zuschauer folgt eigentlich immer wieder oder immer nur Rufus Sewells Charakter. Und man kriegt also auch wirklich erst nur Erklärungen, bis ein großartiger Kiefer Sutherland dort auftaucht. Das weiß ich auch, das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt, weil mit Sutherland, der war da eigentlich weg vom Fenster. Also in den 90ern wollte den ja niemand mehr sehen. Und da spielt er wirklich eine tolle Rolle. Auch sehr, sehr verletzliche und ungewohnte für ihn. Ja, und am Schluss gibt es noch einen eine tolle Auflösung des Films, wie ich finde. Gut, bisschen kitschig kann man vielleicht sagen, aber überraschend für den Zuschauern und auch, weil wir es, glaube ich, letzte Folge bei C hatten wir es auch über Roger Ebert und Audiokommentare. Und ich weiß,
bei ja, stimmt,
er hat auch für Dark City einen seiner wenigen Audiokommentare gesprochen. Das war, und er ist, Dark City ist einer seiner Great Movies. Und das war, er hat ihn gewählt als bester Film, 98. Und ich kann sehen, warum. Es ist handwerklich toll, großartig gemachter Film. Auch, ich glaube, das war nach The Crow sein nächster Film und wirklich ambitioniert. Ich meine, danach leider ja nicht mehr so tolle Sachen gemacht.
Sagst du.
Sag ich. Ja, wobei, okay. Wobei, also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Leute, die von Alex Proyas Garage Days gesehen haben. Ich habe sogar die DVD dazu. Aber gut, denn Knowing mit Nicolas Cage war okay. Und okay, Gods of Egypt, da kannst du doch mal was dazu sagen.
nimm nicht mein G-Film vorweg.
Oh nein.
Okay. Nee, alles gut.
Nee,
alles
also
gut.
Wirklich, Dark City, ein toller Cast, Rufus Sewell, William Hurt, eine tolle Jennifer Connelly, Kiefer Sutherland, als Bösewicht Richard O'Brien, den manche vielleicht von Rocky Horror Pictures Show kennen, der einen großartigen Bösewicht mit Namen Mr. Hand spielt. Also auch nur durch seine Körpersprache und Mimik. Richtig tolle Performance. Gibt es als tolle Blu-ray zum haben in einem Director's Cut. Kann ich nur empfehlen. Für billiges Geld sogar. Holt ihn euch, schaut ihn euch mal an. Toller Film.
Ja, ich würde zustimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte es nicht zu deiner Redezeit wegnehmen. Nur kurz meine Erinnerung an den Film, weil sie auch noch relativ tatsächlich präsent ist. Es ist erstmal diese Sache im Schatten von The Matrix stehend. Das ist so eine sehr, sagen wir mal, präsente Erinnerung, die ich habe, dass eben das ein Film ist, über den oft gesagt wird, ja, ist irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen, weil ein Jahr später kam The Matrix raus und hat quasi all das irgendwie nochmal ein bisschen besser gemacht, was Dark City schon ein Jahr zuvor gemacht hatte. Und das andere ist, dass ich mich sehr wach noch daran erinnern kann, dass viele die Schauspieler von Kiefer Sutherland damals kritisiert haben, weil das ja wirklich, das war ein, zwei Jahre, du hast absolut recht, vor seinem Comeback mit 24. Mhm. Und das war, Kiefer Sutherland war knietief in dieser Direct-to-Video-Ecke in den späten 90ern. Der hat eben Sachen gemacht für das untere Videothekenregal. Da war nichts mehr mit Lost Boys und dergleichen. Und es war ein unglaublich leichtes Ziel für Spott, auch kritikerseitig. Und ich finde eben auch seine Performance sehr gut. Überhaupt das ganze Schaffen von Alex Proyas, etwas, was ich damals weniger zu würdigen musste als heute. Denn der macht ja wirklich, ich mag nicht all seine Filme, aber er macht eben schon so sein eigenes Ding. Er hat eine eigene künstlerische Handschrift und das weiß ich sehr zu schätzen, inklusive Gods of Egypt, den ich total unterschätzt finde. Aber Schwamm drüber, Dark City ist ja viel besser, also ohne Zweifel. Ja,
absolut, absolut. Was hast du mitgebracht heute?
Was habe ich mitgebracht? Lange überlegt, D bietet eine Menge schöne Filme und ich habe mir den Film gegriffen, von dem ich glaube, die wenigsten Menschen haben ihn so auf dem Schirm, obwohl er ein etablierter Klassiker ist und damit auch so ein bisschen Ähnlichkeit hat zu B, der auch preisgekrönt und sehr geschätzt ist, aber von dem ich glaube, er geht so ein bisschen verschütt. Und der Film, den ich mir ausgesucht habe, ist Detour. Detour von einem österreichischstämmigen Regisseur namens Edgar G. Ulmer oder Edgar Ulmer, dann in Hollywood natürlich eher bekannt unter Edgar G. Ulmer. Ein Weggefährte von Friedrich Wilhelm Murnau, auch Weggefährte von Fritz Lang, mit dem er in Deutschland künstlerisch zusammen tätig war, auch einer der vielen Co-Regisseure von Menschen am Sonntag, damit eigentlich auch bekannt geworden und dann eben später mit Murnau in die USA gegangen, um für Fox Sunrise zu machen. Sunrise ist ein Meisterwerk. Detour ist ein kleines Meisterwerk. Ein Film noir in der Blütezeit eben dieses Genres entstanden, 1945, sehr kurz, sehr knackig, 65 Minuten lang, eben auch der Tatsache geschuldet, dass der Production Code, also der Hays Code da ein bisschen mitreden wollte, eben auch der Tatsache geschuldet, dass ja, Filmkopien teuer waren, ein Film, der in einem sogenannten Poverty Row Studio entstand, also eines der vielen kleinen Studios neben den großen, neben Fox, neben RKO, neben Warner, die eben hauptsächlich darauf spezialisiert waren, viel Filmmaterial rauszuhauen für Double Features und eben nicht viel Geld zu haben für große Sets oder große Stars. Stichwort große Stars, auch die Tour ist jetzt nicht prominent besetzt mit Tom Neal und Ann Savage, die beide jetzt keine riesen Hollywood-Karrieren hatten, aber eben doch sehr solide Filmkarrieren und sehr, sehr gute Darsteller sind tatsächlich.
Cool.
Und worum geht's in Detour? Ich hoffe, das Lexikon des internationalen Films bietet uns ein bisschen Aufschluss. Wenn nicht, dann ergänze ich noch ein, zwei Worte. Doch, hier steht was über die Handlung tatsächlich. 1946. Ein junger Musiker aus New York gerät durch den plötzlichen Herztod des Fahrers, der ihn als Tramp nach Kalifornien mitgenommen hat, in sich steigernde Schwierigkeiten, als er mit dem Toten die Identität tauscht und fortan als der andere auftritt. Eine junge Frau, die den Toten kannte und ihm zur Gefahr wird. Oh, da steht schon zu viel über die Handlung. Das passiert irgendwie 10 Minuten vor Schluss. Ich möchte nicht sagen. Ein kleiner, unaufwendig, aber sehr präzise inszenierter Thriller, der in erster Linie von der dichten, sehr düsteren und bedrückenden Atmosphäre lebt. Das ist aber jetzt auch ein bisschen so exemplarisch, diese Einträge für ältere Filme im hier Lexikon des internationalen Films, dafür für die Tatsache, dass man eben früher wirklich auf Spoiler geschissen hat. Überall in jeder Fernsehzeitung, in jeder Kinozeitschrift stand die Handlung von vorne bis hinten drin. Und das ist eben auch hier der Fall. Also kann man gerne nachgoogeln, nachschlagen. Wer alles über den Film wissen will, soll das hier bitte lesen. Ich habe jetzt mal die besten, größten Überraschungen für mich behalten. Wie gesagt, es ist nicht viel Zeitaufwand. Ich glaube, der Film dürfte jedem gefallen. Dafür muss man jetzt kein besonders irgendwie Klassiker-affin sein. Der Film ist unglaublich temporeich. Er ist sehr, sehr hart, sehr schnell, sehr zackig. Er ist sehr modern in seiner Erzählweise, wirklich so auf das Notwendigste reduziert. Also da ist wirklich so kein Gramm Fett an den Knochen filmisch, auch drehbuchseitig. Er ist toll vertont von einem eher unbekannten Komponisten namens Leo Odoti. Auch, wie gesagt, ein Angestellter dieses kleinen Studios, in dem das produziert wurde. Und so düster, wie es eben der Production Code anno 1946 erlaubte. Ich glaube, er ist schon 45. Also das Lexikon, weiß ich nicht, glaube ich, liegt dir falsch. Bin ich ganz sicher. Der Autor der Romanvorlage, aber eben auch des Drehbuchs, ist Martin Goldsmith. Der hat auch noch tolle, noirige Sachen gemacht in späteren Jahren. Allem voran The Narrow Margin, der ich glaube, in den 80ern nochmal verfilmt wurde mit Gene Hackman und Ann Archer. Das ist so die Version von dem Stoff, den die meisten kennen. Mhm. Auch ein ganz toller, treibender Thriller. Und eben auch so eine klassische Noir-Prämisse hier zu finden. Also in Detour, ein Unschuldiger, der in eine ausweglose Situation gerät und dann an eine Femme Fatale gerät. Und alles, was nur schief gehen kann, also Stichwort Murphys Gesetz, geht dann auch einfach schief und das Ganze endet dann wirklich, am Ende steckt er wirklich so knietief in der SCH und weiß nicht mehr, wie er sich da rauskämpfen soll. Und ja, wie gesagt, also allzu fies und gemein und total niederschlagend wird es nicht. Der Production Code, der damals eben noch griff bis in die späten 60er Jahren im Hollywood-Kino, erlaubte ja nicht zu düstere Enden, will heißen, Bösewichter dürfen niemals mit ihren Taten davonkommen. Mhm. Also am Ende wird dann alles ordentlich adäquat gesühnt. Trotzdem merkt man natürlich dem Film seine zutiefst zynische Ader an, die ihm halt zugrunde liegt und ist ein wunderbarer Showcase für die Darsteller, für den Regisseur. Ich liebe einfach das Werk von Edgar G. Ulmer. Das kann man sich wirklich in Gänze mal zu Gemüte führen, soweit es denn verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob alle seine Filme überlebt haben. Sehr empfehlenswert ist zum Beispiel auch von ihm die Edgar Allan Poe-Verfilmung The Black Cat mit Bela Lugosi und Boris Karloff. Also allein aufgrund der Tatsache, dass die beiden Herren da mitspielen, absolut sehenswert. Und wie gesagt, dadurch, dass er eben meistens für kleine Studios tätig war, die kurze Filme veröffentlicht haben, sind auch die meisten Sachen von ihm nur zwischen 60 und 70 Minuten lang. Also kann man so weggucken, aber allem voran ist, glaube ich, Detour, zu Deutsch Umleitung, sein großes Meisterwerk und uneingeschränkt empfehlenswert für Freunde der gepflegten Krimi-Noir-Unterhaltung.
Also es klingt, also jetzt, wo du es so beschrieben hast, es klingt für mich fast wie ein Alfred Hitchcock.
Ja.
Plot oder Film.
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, die Prämisse des Films ist, glaube ich, gar nicht bei weitem so tricky, wie es jetzt klang in der Inhaltszusammenfassung. Also es ist einfach ein Mann, der quasi sich verzerrt vor Sehnsucht nach seiner Frau und versucht eben auf möglichst günstigen Wege nach Hollywood, also nach Los Angeles zu kommen, wo sie eine Schauspielkarriere anfangen will. Und auf dem Weg dahin läuft eben einfach alles schief. Er gerät einfach an Mitfahrgelegenheiten, die es nicht gut mit ihm meinen. So verkürzt kann man das sagen. Und du hast absolut recht, das würde auch einem Hitchcock gut zu Gesicht stehen, so ein Stoff, ja.
Gibt es eine gute Szene, die du empfehlen kannst? Guck, das haben wir bei Dark City jetzt ganz vergessen zum Beispiel.
Reicht doch mal nach für Dark City. Was wäre denn da so die Szene? Wenn du sagst, das ist die eine Welt.
Genau, der Anfang von Dark City und ja. Die Häuser, wenn sie sich verändern bei Nacht, unter Schluss. Aber der ist nicht zu verraten.
Er ist auch so ein bisschen Inception-mäßig, ne?
Achso, das, ja genau, richtig.
Bei Dito bin ich mir nicht sicher, ob ich es verraten darf. Die Szene, die ich wirklich besonders beeindruckend finde, kommt relativ vor Schluss, weil es doch eine relativ unerwartete Wendung ist und tatsächlich sehr böse für die Entstehungszeit, aus der dieser Film eben stammt, also was man, glaube ich, so auch nicht erwartet, was man heute vielleicht in so einem fiesen 90er, 2000er Jahre Thriller erwarten würde, aber so 45, weiß ich noch, erinnere ich mich noch damals an meine erste Seherfahrung, dachte ich, oh, dass sich das damals jemand getraut hat, also ist wirklich hundsgemein und auch gar nicht so. Ist das so
vergleichbar mit Night of the Hunter? Das sind die Sony-Richtung.
Du fragst dich immer nach wirklichen Vergleichen. Also, es ist so schwierig, weil Night of the Hunter ist tatsächlich auch ein grandioses Meisterwerk und ich tue mich jetzt schwer damit zu sagen, dass Detour, dieser kleine Film, da heranreicht, aber sagen wir mal, was die Tonalität, also inhaltlich überhaupt nicht, aber was die Tonalität betrifft, ist er nicht so weit weg davon. Ja,
das meinte ich.
Tatsächlich, genau. Also ich glaube, wenn man auf die Art von Film steht, also wirklich etwas abgründige Unterhaltung auch und nicht unbedingt Wert darauf legt, dass da wahnsinnig nette Menschen zu sehen sind, mit denen man sich gut identifizieren kann, ist Detour sehr, sehr gut und es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben, denn der Film schlägt gegen Ende nochmal so zwei, drei wirklich ziemlich gemeine erzählerische Haken, die lohnenswert sind, die ohne großes Vorwissen zu erfahren.
Cool, ja. Sehr interessant. Ja, dann würde ich sagen, das war es für den Buchstaben D. Ich kann aber nur auch sagen, bei mir als Ausblick auf den Buchstaben E, liebe Hörer, es wird bad shit crazy. Und damit eine gute Nacht.
Freue mich. Bye, bye.